Dreierkette-V, wir haben Fußball-Talk, ist wieder da. Dreierkette-V, wir haben.
Hallihallo, guten Abend. Dreierkette VWH, wir sind wieder für euch da. Nach einer kurzen, kleinen Länderspielpause mit einer kleinen Spezialfolge sind wir heute wieder mit einer regulären Folge da. Ich begrüße in Washington Hannes, einen wunderschönen guten Abend. Wie geht es dir?
Ja, salute Walle, schön dich zu sehen. Mir geht's gut. Ich sitz im Office, habe mir eine Stunde freigenommen für unsere Aufnahme. Deswegen, wenn ich mal kurz abwesend bin, weil ich auf irgendeine Mail oder irgendwas antworten muss, dann musst du halt kurz einen Monolog starten, weil wir sind ja wieder nur zu zweit.
Ich wollte es gerade sagen, heute wäre es nicht so gut, wenn du mal kurz abwesend wärst, weil sonst hören unsere HörerInnen mal kurz ein paar Sekunden schweigen. Das ist auch schön.
Ja, ich bin mir eigentlich sicher, dass ich gerade allein im Office bin, weil mein Chef hat eine Verabredung zum Mittagessen, aber ich höre gerade jemanden auf dem Gang laufen, deswegen, wenn es er ist, oder ich meine, dadurch, dass er Chef ist, klopft er nicht immer an, wenn er in mein Büro kommt.
Der ist doch gut, dann sind wir doch zu dritt. Dann kannst du ja fragen, ob er direkt einsteigen will.
Genau. Er hat einigermaßen Fußballahnung. Er kommt aus Franken, wenn ich mich nicht irre, ums Eck. Und da gibt es ja auch ein paar Mannschaften. Aber nee, ja. Mir geht's gut, Walle. Mir geht's gut. Wie geht's denn dir?
Ich bin etwas geschlaucht. Ich war übers Wochenende zu Besuch bei Freunden in Holland, genauer gesagt in Utrecht. Ich war noch nie in Holland, ist mir dabei aufgefallen, beziehungsweise ich war mal als Kind in Amsterdam, aber ich war noch nie aktiv quasi sozusagen in Holland. Muss sagen, Utrecht, sehr, sehr schöne Stadt, hat mir sehr gut gefallen. Wirklich, wirklich cooler Vibe. Wir waren noch dann einen Tag in Amsterdam, ist das 26 Minuten Zugfahrt. Amsterdam overrated, hat mir gar nicht gut gefallen.
Nee, ich bin einer der wenigen Menschen, die noch nie in Amsterdam waren, deswegen kann ich da nicht mitreden. Aber Walle, wir haben ja mit diesem Podcast einen kleinen Bildungsauftrag, deswegen muss ich dich an der Stelle korrigieren. Du warst in den Niederlanden.
Ja, aber das Holland ist ja wohl der deutsche...
Nein.
Hans, das ist der deutsche Bauernvolksmund, der darf Holland zu allem sagen. Ja, ich war natürlich in den Niederlanden. Ich muss sagen, Amsterdam fand ich völlig overrated. Völlig überfüllt, dreckig, laut, irgendwie gar kein schöner Vibe. Es hatte irgendwie nicht diesen Charme. Und muss man sagen, für alle, die nochmal in den Niederlanden reisen wollen, gerne nach Utrecht. Ist viel, viel schöner. Kann ich nur empfehlen.
Ja, ich dachte eigentlich, du springst drauf ein, weil du das den Clip kanntest, den ich ansprechen wollte. Es gibt doch dieses eine Mal, wo Müller und Goretzka statt am Fluss gegeneinander spielen und dann heißt es mit H ein Land und dann nimmt Müller Holland und dann sagt Goretzka, nein, das ist die Niederlande. Ich dachte, du springst drauf ein, deswegen.
Nee. So viel kriege ich jetzt heute auch nicht mehr zusammen. Ich habe gestern eine lange Zugfahrt. Ich hatte da noch eine wilde Zugfahrt hinter mir durch die Prärie der Niederlanden. Wenn mein Zug ausgefallen ist, dann bin ich mit zwei verschiedenen Regionalexpressen einmal durch das ganze niederländische Hinterland getingelt. Es war ein Ritt, sage ich dir, es hat gar keinen Spaß gemacht. Aber gut, so ist es halt, ne? Was man nicht alles so auf sich nimmt.
Ich wollte gerade sagen, mir ging es gestern auch nicht so ideal. Ich hatte Sonnenstich. Wir waren am Samstag hier auf dem Oktoberfest von The Wharf. Da gab es ein Dackelrennen. Das war ganz funny. Und es gab auch Massstämmen, also Biermassstämmen.
Ja. Yeah.
Ich habe mich gefragt, wie das bei uns ablaufen würde. Ich glaube, der Gewinner von dem Ding war so 3 Minuten 20 Sekunden oder sowas. Und seitdem übe ich fleißig heute auch hier in der Arbeit, indem ich einfach eine Wasserflasche hochstemme.
Ja, ich kann mich noch gut daran erinnern, wir haben das immer, als Kind war ich immer in so einem Sommerferienlager und da gab es das auch immer so als Challenge, hat man das auch immer gemacht, Maßkrug stemmen und das ist irgendwann richtig, richtig anstrengend und richtig schwer, gell?
Ja, komplett, also irgendwann mal denkst du, dein Arm fällt einfach ab.
Vor allem hattest du auch diese Reflexbewegung, als du dann den Krug abgestellt hast, dass dein Arm dann so direkt nach oben gegangen ist, ob du das wolltest oder nicht?
Nee, habe ich nicht erlebt.
Okay, das war nämlich bei uns immer so, wenn man so Maßkrugstämmen gemacht hat, dann haben wir den Krug abgestellt und dann ist der Arm so direkt angewinkelt geworden, so, obwohl das ist irgendwie so eine Reflexbewegung, weiß nicht, von dem Muskel oder Nerv oder whatever, vielleicht haben wir findige Zuhörer, die das besser wissen.
Ich glaube, ich kann es verstehen. Ich habe mal auf einem Schul-Sommerfest eine Freundin von mir ziemlich lang auf den Schultern getragen, so wirklich so 20, 25 Minuten. Und als sie dann abgestiegen ist, bin ich die ganze Zeit hingefallen, weil mein Körper sich daran gewohnt hatte, dass ich dieses extra Gewicht auf mir drauf habe. Und ich bin wirklich so 2-3 Mal hingefallen.
Muscle Memory,
genau.
Ja, ist okay, Hannes. Du hast ganz viele Muskeln. Ja, alle stolz auf dich.
Danke.
Glaubst du eigentlich, anderes Thema, glaubst du, wir sollten mal unsere Hörerschaft erklären, warum wir immer nur zu zweit sind jetzt gerade? Vielleicht gibt es da schon krude Gerüchte, dass die Band sich getrennt hat.
Ich habe das Gerücht in die Welt gesetzt, dass Brian sich um sein Kind kümmert. Aber nee, wir können auch.
Nee, doch. Stimmt ja. Ist ja vollkommen wahrheitsgetreu.
Ja, also Brians Eltern sind ja auch treue Zuhörer. Deswegen, nee, Brian kümmert sich um den Junior.
Auf diesem Weg herzlichen Glückwunsch.
Einer muss immer der Erste sein, deswegen, Noah, wir freuen uns. Vor allem für uns.
Oh je. Nein. Also jetzt mal Hand aufs Herz. Noah ist auf Reisen im Urlaub unterwegs und hat er natürlich recht. Im Urlaub soll man nicht arbeiten. Ist natürlich hier auch ein Stück weit Arbeit, gell? Ist ja auch nicht, nicht nur Vergnügen, ist ja auch zeitaufwendig und deshalb haben wir da vollstes Verständnis, dass es bei ihm jetzt halt dieses Mal nicht klappt. Deshalb müsst ihr euch heute noch mit uns zweien vergnügen, aber ich bin guter Dinge, dass ab nächste Woche Brian wieder dabei ist. Hannes, jetzt hör auf, in deinem Laptop zu tippen. Wir müssen hier einen Podcast aufnehmen, Alter. Du kannst
mich
heute nicht im Stich lassen. Ich kann keine Monologe starten, okay?
Aber ich habe es dir erklärt. Kurz bevor die Aufnahme angefangen hat, habe ich in den Gruppenchat hier von der Arbeit eine Nachricht geschickt, auf die es Antworten geben könnte. Und jetzt sind halt die ersten Antworten reingekommen und auf die muss ich kurz antworten.
Hast du wieder Nacktbilder in den Gruppenchat von der Arbeit geschickt, oder?
Ja, ah, wieder, aber diesmal von dir und von Noah, damit es ein bisschen abwechslungsreich ist.
Stark, schön. Das war mit Sicherheit das beste Intro, das wir je hatten. So, Hannes hört wieder nicht zu, ich sehe nur die Augen, wie sie immer über den Bildschirm fliegen. Gut, dann mache ich das halt jetzt hier einfach mal alleine kurz. Wir freuen uns, dass ihr wieder da seid. Verzeiht uns, wenn es eine etwas holprigere Folge wird. Hannes muss arbeiten, Brian ist nicht da und ich bin etwas übermüdet, aber wir wollen natürlich trotzdem die komplizierte Welt des Fußballs wie jede Woche für euch einordnen. Und deshalb starten wir jetzt direkt rein in den Spieltag und in alles, was so diese Woche passiert ist. Deshalb jetzt rüber zum Fußballteil.
Und du meinst, du kriegst das hin mit den Bumpern?
Jetzt, ja, ich habe jetzt gerade extra die Pause gelassen, dass wir da die Bumper reinschnibbeln können. Ich hatte vorher mal einen kurzen Moment Zeit und dann dachte ich mir, es wäre eigentlich schade, wenn jetzt unsere Zuhörer und Zuhörerinnen zwei Wochen in Folge auf Brian verzichten müssen und dann auch noch zwei Wochen in Folge auf unsere musikalische Umrahmung verzichten müssen. Deshalb dachte ich mir, ich probiere mich da mal ein bisschen aus und ich glaube, ich kriege das hin. Man kann ja immer so noch was dazulernen, ne?
Ja, klar. Also ich wollte gerade sagen, die Mehrheit unserer Zuhörer und Zuhörerinnen hören uns ja wegen den idealen Schneidkünsten von Brian zu. Deswegen finde ich es stark von dir, dass du ihn jetzt so ehrenwürdig vertrittst.
Ja, ich gebe mir auf jeden Fall Mühe. Hannes, es war ein wilder Bundesligaspieltag, es war verdammt viel los und vor allem sind wieder abnormal viele Tore gefallen. Ist es dir mal aufgefallen, dass diese Saison richtig viele Tore fallen?
Es war mir noch nicht aufgefallen, aber wie du jetzt drüber sprichst, fällt es mir schon ein. Also ich meine, wir hatten ein hohes Unentschieden, wir hatten ja schon
Nein, aber über, Sieg, nee, doch, über, also über, viele über die komplette doch. Saison. Über alle ja, fünf nee. Spieltage. So, und jetzt kann ich dir sagen, ich habe mich da mal ein bisschen rangesetzt, habe mal ein bisschen Türchen gezählt. Und zwar sind bisher in diesen fünf Spieltagen 138 Tore insgesamt gefallen. Das heißt, pro Spiel sind gerundet 3,8 Tore im Schnitt gefallen. Und das finde ich schon richtig viel. 3,8.
Spricht nicht sehr für die defensive Stärke der Mannschaften, aber schon mucho.
Ja, das ist schon wirklich sehr viel. Und vor allem, was ich dann auch noch interessant fand, zweite Randnotiz, es gab noch kein einziges torloses Spiel diese Saison. In fünf Geil. Spieltagen, in 36 Spielen.
Schon stark, das ist nice.
Ja, deshalb auf jeden Fall viel los, viel Offensivfeuerwerk. Schießbude Bundesliga, würde ich mal sagen. Da bleibt kein Auge trocken. Ich habe auch den Vergleich ausgerechnet. In der Premier League sind es bisher 3,1 Tore im Schnitt pro Spiel. Also ein bisschen weniger.
Ja, es sind auch mehr Spiele.
Ja, aber deshalb habe ich ja im Schnitt gesagt, ne?
Okay, ja,
passt. In Relation, ne? Mathematik, Statistik, war nie deins, ich weiß. Schon okay.
ich war cool.
Also, Hannes, am Freitag hatten wir den Kracher. Bayern gegen Bayer. Und darüber wird zu reden sein, oder?
Ja, es war seit langer Zeit mal wieder ein unfassbar aufregendes Bundesligaspiel. Zumindest, was ich verfolgt habe. Es hat richtig Bock gemacht. Auch für neutrale Zuschauer. Es war ein offener Schlagabtausch. Beide Mannschaften haben ihre Offensivstärke unter Beweis gestellt. Beide Mannschaften haben Schwächen in der Defensive unter Beweis gestellt. Es hat einfach Bock gemacht. Walle, du hattest nicht das Vergnügen, das Spiel zu verfolgen, gell?
Nee, ich bin irgendwo betrunken durch irgendwelche holländischen Kneipen getingelt.
Okay, nee, es war hier war es was war es, 15 Uhr, knapp vor 15 Uhr. Das heißt, ich bin in meinen Wochenende. Also,
du bist auch irgendwo betrunken durch Kneipengetränke.
Nee, ich hab mir das Spiel daheim angeschaut. An der Stelle nochmal vielen Dank für deine VPNs, Walle.
Eiskalt, nee. Die Freundschaft wird hier eiskalt ausgenutzt.
Es hat echt Bock gemacht. Wie gesagt, es war ein offener Schlagabtausch. Ich denke darüber, worüber sich die ganze Fußballwelt aufgeregt hat, habe ich mich insbesondere nicht aufgeregt. Das war der Elfmeter in den Schlusssekunden dieser Partie für Leverkusen. Hast du die Szene gesehen, Walle?
Ja, ja. Also ich habe mich natürlich, obwohl ich jetzt den Spieltag nicht ganz live verfolgen konnte, habe ich mich natürlich trotzdem akribisch vorbereitet und habe alle Highlight-Videos angeschaut und mir sämtliche Kommentare dazu angeschaut, vor allem auch. Und ich muss sagen, meine erste Intention war ja auch, ich habe auch in die Gruppe geschrieben, kein Elfmeter. War auch mein erster Gedanke, dachte ich mir, das ist eigentlich viel zu wenig für einen Foul. Wenn man sich dann nochmal ein paar Wiederholungen nochmal genauer anschaut und so, dann ist schon ein klarer Kontakt. Hofmann nimmt das natürlich schon sehr, sehr dankbar an. Also er fädelt sich schon auch ein bisschen ein und fällt natürlich schon auch sehr schnell. Ja, sind wir wieder bei der Frage, ist die Bestrafung vielleicht auch nicht ein bisschen zu hart? Weil also die Bewegung geht ja auch vom Tor weg und der Ball geht ja auch vom Tor weg. Deshalb, also eigentlich ist es, wenn das Foul einen Meter weiter Richtung Außenlinie passiert, gibt es keinen Elfmeter so. Warum soll es da einen geben? Aber mein Gott, so ist die Regel.
Genau.
Man kann ihn pfeifen.
Habe ich mir nämlich auch gedacht in der Situation, wenn es andersrum gewesen wäre und dann steht 2-1 für Bayer Leverkusen und ein Bayern-Spieler wird so im Strafraum berührt, dann würde ich auch sagen, hey, absolute glasklare Entscheidung, Elfmeter. Es ist eine 50-50-Entscheidung. Ich drehe nicht durch wie die ganzen Bayern-Fans und sage, es ist auf gar keinen Fall ein Elfmeter, es ist ein Kontakt da, wie du sagst, Hofmann nimmt es schon sehr dankend an. Aber das machst du in den letzten Minuten eines Spieles, was wirklich so brenzlig die ganze Zeit war, das machst du. Und an der Stelle auch Chapeau, dass man die dann auch reinmacht, dass man die Nerven behält. Ulreich war fast dran. Das wär krass gewesen. Das war knapp.
Aber der hat allgemein ein gutes Spiel gemacht, Ulreich, oder? Das ist eigentlich ein ganz guter neuer Ersatz bisher.
Ulreich hat nur, also seitdem ich den FC Bayern verfolge und Ulreich dabei ist, hat Ulreich einmal einen Patzer gemacht, das war gegen Karim Benzema im Champions League Halbfinale. Und daran erinnern sich halt viele Bayern-Fans, aber er ist ein solider Ersatz, er macht seinen Job immer gut. Deswegen fand ich es letzte Saison, wie gesagt, schon schade für ihn, dass man dann Jan Sommer geholt hat, aber darüber haben wir schon genug gesprochen. Es war ein krank cooles Spiel, es hat echt Bock gemacht. Mein Mitbewohner hat sich auch sehr gefreut, weil das erste Tor von Bayern hat ja Harry Kane per Kopf erzielt. Vor allem, es war ein Fehler von Granit Xhaka, der hat im Strafraum seinen Mann nicht verfolgt, hat dann Kane die Chance gelassen. Aber worüber ich mich auf jeden Fall gefreut habe, war das krasse Freistoßtor, was ich sehen konnte. Es war zwar gegen Bayern, aber es war so ein schöner Schuss, einfach humorlos reingepfeffert.
Auch komplett chancenlos für Ulreich, also kann er auch gar nichts machen. Den hat er richtig schön getreten, richtig schön getroffen. Wie du auch schon gesagt hast, waren auch selbst die Highlights waren echt spannend anzuschauen. Und gerade auch, wo du es gerade schon angesprochen hast, dass Xhaka teilverschuldet hat, zumindest das Tor von Kane, muss man sagen, hätte ich irgendwie auch nicht gedacht, dass es so einem erfahrenen Spieler wie Xhaka dann passiert, dass er dann Kane so frei stehen lässt. Weil also es ist ja dann wohl doch der gefährlichste Kopfballspieler von Bayern. Und dann deshalb den so frei durchkommen zu lassen, ist dann schon irgendwie, naja, wird dann halt auf dem Level relativ schnell bestraft. Was mir jetzt auch bei dem Spiel wieder eindeutig aufgefallen ist, was wir auch letzte Woche bei der Nationalmannschaft schon besprochen haben, es ist erstaunlich, wie viel Spaß es macht, Leroy Sané zuzuschauen, wenn er Fußball spielt, wenn der Bock hat und in Form ist. Das ist unglaublich. Das ist ein Offensivdrang und eine Kreativität und ein Zug zum Tor, das macht richtig Spaß anzuschauen.
Ich meine, Leroy Sané hätte in den letzten Monaten nicht so viel Kritik erfahren müssen, wenn wir nicht so viel von ihm erwarten würden. Weißt du, was ich meine? Also wenn Leroy Sané jetzt ein durchschnittlicher Spieler wäre, der ja am Anfang seiner Karriere ganz okay war und jetzt okay Leistungen zeigt, dann wird sich ja keiner aufregen. Aber dadurch, dass alle wissen, was für ein Potenzial er hat, wie krass er bei Schalke seinen Start hingelegt hat und dann bei City,
als Teenager noch.
Teenager bei Schalke und dann zu City gewechselt, mit City die Meisterschaft geholt und die Trophäe zum besten jungen Spieler in der Premier League. Deswegen es erwarten ja auch alle so viel, vor allem wie du sagst, wenn er Bock hat, zeigt er es immer wieder und dann fällt uns auf, hey, das ist wirklich ein Offensivleistungsträger, der kann die Bayern sowohl tragen als auch die Nationalmannschaft und das haben wir jetzt in den letzten Spielen gesehen, jetzt auch gegen Leverkusen wieder eine starke Performance hingelegt.
Ja, auf jeden Fall. Das ist mir nur aufgefallen, dass es echt wirklich erstaunlich ist und dass es auch wirklich einfach Spaß macht, dann zuzuschauen und dann auch einfach direkt mal so als Zuschauer dich ein bisschen mehr mitnehmen kann. So. Ja. Was auch noch sehr positiv war, muss man sagen, Tell ist gerade einfach auch in Topform, oder? Also der wird, wenn der eingewechselt wird, liefert er halt schon ab und der Assist war schon auch wirklich einfach stark.
Der Assist war richtig stark. Tell ist ein Spieler, der in ein, zwei Jahren bei den Bayern auf jeden Fall Stammspieler werden könnte. Ich glaube, jetzt ist er noch nicht in der Startelf gedacht.
Wie alt ist er denn? 19 oder 18?
Tell ist noch Teenager, ja. Also er hat noch nicht die 2 vorne.
Das ist schon krass.
Das ist schon krass. Nee, doch, der ist ein unfassbares Talent, den muss man halten. Ich find's schlau, dass Bayern den halten konnte, denn die Transfer-Taktik des FC Bayern hat man jetzt nicht so ganz verstanden und mich jetzt auch nicht gewundert, wenn man den abgegeben hätte. Das wäre richtig schade gewesen. Aber er ist ein idealer Ersatz für Kane. Und ein Spieler, den ich an der Stelle auch kurz loben muss, er war zwar nicht lange drin, hat aber wieder gezeigt, wie bockstark er ist, ist ja mal Musiala. Der kriegt genug Lob von allen Seiten, aber er hat einfach wieder gezeigt. Bei einer Szene hätte er schneller schießen können. Und dann wäre es vielleicht für Bayern ausgegangen, aber einfach bockstark, wir haben es ja schon mal besprochen, er ist vom Körperlichen her nicht der Stärkste, er hat nicht diese für heutzutage vom Fußballer typische Figur von etwas gut durchtrainiert oder so, er ist einfach krank gut am Ball. Es ist echt krass, wie er den Spielern einfach davon dribbelt.
Ja, der kompensiert das halt einfach mit seiner Technik und vor allem, glaube ich, auch mit seiner Spielintelligenz dann einfach. Der kann das einfach so kompensieren, dass er einfach den Zweikämpfen entkommt oder wenn er dann im Zweikampf ist, dann, dass es dann eben seine Technik so klug einsetzen kann, dass es nicht auf seinen Körper ankommt. Das ist immer wieder auch beeindruckend, stimmt auf jeden Fall. Ich habe gerade parallel nachgeschaut, Tell ist 18, der ist 2005er Jahrgang.
Schon krass.
Das ist schon heavy, oder? 2005er Jahrgang, Hannes, der hat die WM 2006, da konnte er noch nicht mal denken.
Ja, und seit 10 hat er so halb mitbekommen.
Ja, das ist verrückt. Aber was ich mir jetzt dachte im Nachhinein an das Spiel ist, klar ist Leverkusen gerade stark, aber ist Leverkusen so stark oder ist Bayern einfach immer noch nicht an Topform, Top-Level angekommen?
Es ist eine Mischung von beiden. Ich glaube, Xabi Alonso hat es jetzt geschafft, in diesem fast knapp einem Jahr, wo er jetzt dabei ist, seine Spielideologie den Spielern zu vermitteln. Und Bayern hat es eben nicht geschafft, beziehungsweise der neue Trainerstab vom FC Bayern hat es noch nicht geschafft, die Spielideologie den Spielern zu vermitteln. Deswegen ist es so ein kleines, beide treffen sich in der Mitte. Also Bayern war ja dafür bekannt in den letzten Jahren, diese überragend gute Mannschaft zu sein, die jedes Spiel mit 3 Toren Unterschied gewinnt. Und Leverkusen hat ja schon starke Saisons hingelegt, ab letzter Saison einen ganz wackeligen Anfang hingelegt. Und die haben sie jetzt so ein bisschen in der Mitte getroffen. Wie gesagt, so Leverkusen hatten jetzt eine Spielideologie, die sie seit knapp einem Jahr verfolgen, verinnerlicht. Und der FC Bayern hat noch keine Identität gefunden unter Tuchel. Also ich habe jetzt kein System erkannt in dem Spiel.
Ja, voll. Gehe ich voll bei dir mit. Das dachte ich mir nämlich auch. Habe ich mir auch aufgeschrieben, so als Punkt, dass irgendwie diese, wie man immer so schön sagt, es ist noch keine Handschrift irgendwie so zu erkennen im Spiel von Bayern. Und ich glaube, so richtig, wo Bayern gerade steht, werden sie jetzt dann in unter der Woche sehen, wenn es dann gegen Man U geht. Also klar, Man U ist jetzt gerade auch nicht gerade der höchste Gradmesser, was Europa angeht, aber auf jeden Fall siehst du halt mal, kannst mal an Kräfte messen auf europäischer Ebene abhalten. Ja,
schade an der Stelle, dass du dann landest, wann du landest, weil sonst könnten wir das Spiel zusammenschauen.
Ja, das habe ich schon, vor allem, weil das ja auch noch das Union gegen Real ist das frühe Spiel auch noch, gell?
Genau, ja.
Das heißt, das ist noch schwieriger anzuschauen und das andere wird aber auch nicht klappen. Also das ist halt, ne? Man muss seine Prioritäten setzen.
Dafür ziehen wir uns am Samstag Baseball rein.
Ja, stark. Ich freue mich schon riesig an das.
Kennst du es eigentlich? Soll ich es dir erklären? Ich erkläre es dir.
Baseball ist Brennball.
Ja, einigermaßen. Aber wenn du hier bist, erkläre ich es dann. Wenn ich es schaffe, dich vom Flughafen abzuholen, haben wir eine Stunde 20 Fahrt bis zu mir, dann erkläre ich dir Baseball.
Stark. Sehr, sehr stark. An der Stelle würde ich gerne zur nächsten Bundesliga-Partie übergehen. Und zwar würde ich gerne den ersten FC Heidenheim zum ersten Bundesliga-Sieg gratulieren. Also crazy, oder?
Ja, stark. Und vor allem, ich meine, das haben jetzt alle geschrieben, der erste FC Heidenheim hat mit Hilfe von den Veteranern gewonnen.
Inwiefern?
Das waren Leihspieler, die
Ach Tore so, meinst du? Ja. Der hat 2 Tore gemacht und vor allem der Jan-Niklas Beste, der ja auch 1 aufgelegt hat und auch 1 gemacht hat, ist ja auch aus Bremen.
Genau.
Das ist natürlich schon sehr bitter. Aber muss man sagen, Heidenheim stellen sich wirklich nicht schlecht an in der ersten Liga. Also das Unentschieden gegen Dortmund und jetzt der erste Sieg gegen Bremen, das ist schon wirklich sehr, sehr stark. Und ich glaube, wenn die ohne Verletzungspech durchkommen, dann haben die schon sehr, sehr gute Chancen auf den Klassenerhalt.
Ja, man merkt es den an, ich habe mir die Highlights angeschaut, die haben Bock, die haben so ein bisschen Spielidentität. Ich sehe jetzt gerade, mein Chef ist wieder da, der läuft vorbei. Also kann es sein, wenn ich abrupt abbreche.
Frag ihn doch mal, ob er mitmachen will. Was ist seine Meinung zu Heidenheim?
Genau. Nee, also die Jungs haben Bock. Ich meine, da müssen wir nicht diskutieren. Die haben seit Jahren jetzt einen Rekord aufgestellt mit seinem Trainer. Das heißt, die kennen die Spielphilosophie, die wissen, wie man unter ihm spielt und wie man erfolgreich spielt. Die haben das gezeigt, sie haben sich gut durchgetankt durch die zweite Liga. Es macht einfach Bock und es ist so eine Mannschaft, die alle ärgern kann. Dadurch, dass man nicht viel von denen erwartet, die können die Großen ärgern. Wir haben es bei Dortmund gesehen, Bremen ist jetzt kein großer. Aber sie können auf jeden Fall alle Erstligisten richtig nerven.
Ja, auf jeden Fall. Und ich glaube, wer auch alle etwas nerven kann und auch so ein zweites Überraschungsei der Liga ist, kommt auch aus Baden-Württemberg, der VfB Stuttgart. Wieder ja. Weltüberragend gegen Mainz und vor allem halt allem voran Gyrassi. Also das war schon erste Sahne. Ich weiß nicht, ob du die Tore gesehen hast, aber
ja.
Technisch schon sehr, sehr stark, vor allem das dritte. Wie locker er den mal kurz über den Torwart drüber köpft, das schon wirklich stark gemacht einfach. Und da muss man sagen, VfB, alle Achtung. Sind wir mal gespannt, wo die Reise hingeht.
Wir haben das letzte Mal gesagt, bisher war ja VfB so eine Art Wundertüte, dass sie einmal 5 geschossen haben und dann haben sie 5 kassiert und wir wussten nicht, wo es weitergeht, ob sie sich irgendwie fangen, aber jetzt haben sie 2 Spieltage ganz, ganz solide hintereinander gespielt.
Doch, also ich glaube, das tut der Region um Stuttgart gut. Sollen wir noch ein Bundesligaspiel noch ansprechen, bevor wir zum Quiz übergehen?
Ich glaube, es gab ein Thema, das haben wir beide, hast du in die Gruppe eingeführt, das sollten wir auf jeden Fall besprechen, oder nicht?
Welches?
Du meintest, da gab es irgendwo einen Handelfmeter und du hast es nicht verstanden, warum da jemand vom Platz geflogen ist und nein!
Okay, also gut, ich wollte eigentlich über Dortmund jetzt noch reden, über den BVB,
ja.
Weil ich es erstaunlich finde, dass sie die alten Haudegen es richten mussten, 2 Tore Hummels und 1 Reus. Hummels übrigens die 16. Saison in Folge ein Tor erzielt, als Innenverteidiger, stark. Habe ich neulich einen Funfact gelesen, dass es erst 5 Spieler vor ihm geschafft haben. Kann jetzt leider nicht aufzählen, welche 5 das waren. Aber gut, wir können natürlich auch sehr gerne über dieses wilde Handspiel reden.
Dann machen wir es doch so, wir reden erst über den BVB, weil die eine nicht einfache Partie gedreht haben und dann reden wir kurz über das Handspiel.
Okay, was sind denn so deine Gedanken bei Dortmund?
Ich habe mich eigentlich kurzzeitig gefreut, als die hinten lagen, weil ich dachte, meine Aussage bewahrt sich, dass Dortmund am Ende der Saison auf dem 8. Platz steht. Aber ich muss sagen, wenn du bei so einem Spiel, wo du im Rückstand liegst, dich so gut wieder fängst und dann das Spiel auch noch drehst und dann nicht nur mit einem Torunterschied, sondern mit 2 Torunterschied gewinnst und vor allem ein wirklicher Leader der Mannschaft, so wie halt Mats Hummels es ist, dann mit Unterstützung vom ehemaligen Kapitän der Mannschaft, Marco Reus, das beflügelt die einfach. Also ich glaube, dieser Sieg war wichtig, nicht nur für die Tabelle und für die Punkte, sondern auch so ein mentaler Switch im Sinne von, hey, wenn wir uns anstrengen, können wir wieder gut, attraktiv Fußball spielen und auch erfolgreich Fußball spielen.
Ja, man muss natürlich dazu sagen, dass sie auch in Überzahl waren irgendwann dann, dass es das Ganze natürlich schon ein bisschen vereinfacht hat. Aber sie haben ja auch geführt, 1-0. Also sie haben ja eben erst geführt und dann 2 kassiert. Und dann war schon wieder so der Gedanke, oh, fällt jetzt Dortmund wieder in diesen Trott rein, kriegen sie es wieder nicht hin, einfach mal eine Führung auszubauen und über die Zeit zu bringen. Ja, also schade, dass wir jetzt Brian nicht dabei haben, unseren alten Freiburg-Experten, weil den hätten wir jetzt natürlich brauchen können hier an der Stelle. Ich fand es nur so witzig, weil es war ja Tor Höhler und dann Tor Höfler und dann rote Karte Höhler ja. Oder Höfler. Kriege ich gerade nicht mehr zusammen. Und ich habe das nur im Ticker schnell gelesen und habe dann einfach beim Überfliegen schnell Höhler, Höhler, Höhler gelesen und dachte mir, was macht der denn? Was hat der denn heute für einen Tag? Bis ich dann bei der Zusammenfassung erstmal richtig gecheckt habe. Ja, aber Dortmund irgendwie, wollte ich nachher auch noch kurz beim Champions-League-Ausblick nochmal kurz genauer drüber reden. Ich bin immer noch nicht so richtig überzeugt von der Truppe. Ich bin auch nicht überzeugt von dem Trainer irgendwie. Das ist, für mich spielt Dortmund dieses Jahr einfach nicht die Rolle, die sie die letzten Jahre gespielt haben als Bayern-Verfolger Nummer 1. Also ich finde, sie haben ganz eindeutig die Position, vor allem jetzt gerade in den ersten 5 Spieltagen, Leverkusen und Leipzig eingenommen, die einfach mit ganz anderem Selbstbewusstsein und mit ganz anderen Ergebnissen auftrumpfen können. Und deshalb wollte ich einfach nur noch mal sagen, dass auch dieser Auftritt für mich wieder nicht überzeugend war von Dortmund. Deshalb habe ich das betont, dass das jetzt irgendwie so die Altmeister wieder richten mussten. 2 Tore Hummels und ein Tor Reus, Allaire, bisher dieses Jahr torlos, oder?
Aber es ist für mich auch keine große Überraschung. Er hatte eine starke Saison bei Ajax, wo er ganz Europa überzeugt hat. Natürlich dann eine schwere Erkrankung, die er Gott sei Dank besiegen konnte, aber Allaire ist jetzt nicht der erlösende Spieler. Ich glaube, der BVB hat sich schon was überlegt, dass sie dann Niklas Füllkrug eingekauft haben, und er hat sich ja bisher schon einigermaßen beweisen können. Es fehlt noch so die entscheidende Marke von ihm selber. Aber nur kurz zu dem, was du meintest. Natürlich ist Dortmund diese Saison nicht der Bayern-Verfolger Nummer 1. Das haben sie in erster Linie da sich selber zu verschulden, dass sie halt einen Trainer haben, der ohne ein wirkliches System spielt. Weißt, wir haben das schon mal besprochen. Ja. Der wird gemocht, weil es ist ein Dortmunder Junge und er stand früher bei den Fans und bei dem Pokalsieg letztes Mal war er als Fan dabei und bla bla. Aber du brauchst halt auch irgendjemand, der Fußball den Spielern so vermitteln kann, dass sie halt in einem System spielen.
Ja, mit Sicherheit. Deshalb, ja, wird zu erwarten sein, wie die ganze Geschichte sich entwickelt. Aber solange sie halt irgendwie so halbwegs erfolgreich sind und so ab und an mal die Pflichtspiele, die Pflichtsiege holen, hast du halt irgendwie keinen Grund, an den Trainer auch zu entlassen. Deshalb muss man irgendwie langfristig so schauen, wie sich Dortmund, in welche Richtung sich Dortmund vor allem auch entwickelt, wenn sie dann irgendwann mal auch wahrhaben, dass sie nicht mehr die Position innehaben in der Liga, die sie vielleicht für sich selbst beanspruchen. Du hast schon angesprochen, es gab einen Platzverweis in einem wilden Spiel, Darmstadt gegen Gladbach. Darmstadt hat früh 3-0 geführt, hat dann einen Platzverweis hinnehmen müssen und hat dann noch 3 Gegentore bekommen gegen Gladbach, was zu einem wilden 3-3 geführt hat, was man jetzt vielleicht vor der Saison auch nicht erwartet hat, dass Darmstadt gegen Gladbach 3-3 spielt. Ja, kurz zum Elfmeter. Es war ein vermeintliches Handspiel des Innenverteidigers und ich gehe bei der Entscheidung einfach nicht mit, dass es, also wenn du Hand gibst, dann ist auch Rot einfach zu streng bestraft. Aber selbst wenn man die Videos anschaut, die Bilder, die er anschaut, aus mehreren Perspektiven und auch das, was jetzt so das Umfeld, also was man jetzt so von Expertenmeinungen hört, etc., ist eigentlich viel zu undeutlich zu erkennen, ob der den Ball überhaupt wirklich mit der Hand berührt.
Wir haben ja kurz in der Gruppe drüber geschrieben und dann habe ich es mir genauer angeschaut. Ich bin der Meinung, dass die rote Karte vertretbar ist, vor allem, weil es wieder eine 50-50-Situation ist.
Aber im Zweifel für den Angeklagten.
Im Zweifel für den Angeklagten, ja, aber der Schiedsrichter hat eine eindeutige Behinderung gesehen, dass der Defensivspieler den Offensivspieler daran gehindert hat, den Ball weiterhin zu führen. Und deswegen finde ich, dass als letzter Mann berechtigt eine rote Karte da ist.
Wenn er den Ball, also ich bin ja bei dir, wenn er den Ball klar mit der Hand spielt und es klar sichtbar ist, dass er den Ball mit der Hand vom Angreifer weglenkt, damit dieser nicht aufs Tor abschließen kann, dann ist es eine rote Karte. Aber ich finde, das ist zu viele unsichere Parameter. Also selbst wenn er den Ball mit der Hand berührt, dann berührt er ihn nicht so, dass der Stürmer nicht mehr rankommt. Beziehungsweise war der Stürmer überhaupt in so einer Position, wirklich direkt abschließen zu können? Ich finde, es waren mir zu viele unsichere Parameter, um nachher zu sagen, es ist jetzt eine glatte rote Karte.
Es hört sich jetzt zwar bescheuert an, aber und das ist so eine Fußballfloskel, die es immer wieder gibt, aber Fehler gehören auch dazu.
Wenn ich einen VAR habe.
Ja, dann warte, wenn es keinen VAR gäbe, lass mich doch ausreden, du Lümmel. So schlimm. Leute, die einfach nicht ausreden lassen. Du Schmarock. Du kannst übermorgen auf dem Boden pennen, ist mir egal. Oder übermorgen, egal. Ich gehe da mit dem Schiedsrichter mit. Vor allem gehe ich halt mit dem Schiedsrichter mit vor dem Hinblick, dass Schiris wirklich immer wieder Dreck am Stecken haben, beziehungsweise dass sie halt von überall Kritik erfahren müssen. Überall werden sie kritisiert. Und deswegen denke ich mir, weißt du was? Ja, wenn du 3-0 führst, dann kriegst du es mit 10 Mann auch über die Zeit noch verteidigt. Und wenn nicht, dann soll es halt nicht gewesen sein.
Ja, das wird jetzt mit Sicherheit nicht ausschlaggebend gewesen sein, aber das ist natürlich ja, schon
auch ein natürlich tut es weh, wenn dein Innenverteidiger fliegt und es ist noch lang und dann die andere,
und
die
Gegner. Halt auch noch dazu.
Ja, nee, aber der wurde verschossen, der ist ja nicht mal reingegangen.
Ja, aber dafür kann ja jetzt wiederum der Verteidiger nichts. Also hin und her ist es ja auch wurscht, aber ich finde es halt irgendwie immer noch spannend, dass es immer noch so viel zu diskutieren gibt, obwohl wir diesen VAR haben. Aber wenn jemand unsere genauen Positionen zu Handregeln im Fußball und VAR und Doppelbestrafung im 16er hören möchte, etc., dann hört euch ältere Folgen. Und ich glaube, es gibt kein Thema, was wir so oft diskutiert haben wie das.
Oh, Union Berlin und Freiburg letzte Saison.
Das kann auch sein. Union habe ich mir auch überlegt, ob wir kurz noch drüber reden sollen, aber da dachte ich mir irgendwie, können wir nachher noch drüber reden, wenn wir so einen Champions-League-Ausblick machen.
Jo, gerne.
Ja, das war der Bundesligaspieltag, der 5. Bundesligaspieltag. Ich würde sagen, wir gehen jetzt direkt über in unser allseits beliebtes Quiz. Bist du dafür bereit? Bist du gewappnet?
Ich bin bereit, ich bin ja dieses Mal alleine, deswegen schauen wir mal, wie weit ich komme.
kannst dich hinter niemand mehr verstecken bei den Antworten. Jetzt erfahren wir mal richtig, was dein Wissen ist. Also, wir gehen rüber ins Quiz. So, wenn alles gut läuft, habe ich hier jetzt auch einen Bumper einbauen können. Hannes ist bereit. Hör jetzt mal auf deinen Laptop die ganze Zeit rumzugucken. Du musst dich jetzt hier konzentrieren, Junge. Ich habe 7 knackige Fragen dabei. Ein paar sind ein bisschen kürzer, deshalb ist es ein bisschen entspannter. Ich habe es thematisch halb-halb gemacht, so ein bisschen Bundesliga-Basic-Wissen, aber auch so ein bisschen Nationalmannschaft, weil wir ja letzte Woche noch großes Thema DFB hatten und das Ganze ja auch noch nicht so ganz von der Bildschläfe verschwunden ist, weil das ganze Thema um die Trainernachfolge von Hansi Flick ja auch noch nicht geklärt ist. Deshalb fangen wir einfach direkt an mit der ersten Frage. Wie viele Spiele war die DFB-Elf zu Beginn der Amtszeit von Hansi Flick ungeschlagen und gegen wen kam die erste Niederlage? Waren es 8 Spiele ungeschlagen und die erste Niederlage kam gegen die Niederlande? Waren es 10 Spiele und dann gegen England verloren? Waren es 12 Spiele und gegen Italien verloren oder waren es 13 Spiele und gegen Ungarn verloren? Also wer war der erste Gegner, der Deutschland schlagen konnte und wie viele Spiele konnte Hansi Flick ungeschlagen bleiben bei der DFB-Elf?
Ich sage, es waren 13 Spiele und Hansi Flick hat gegen Ungarn das erste Mal verloren.
Ja, Hannes, Gold richtig. Komplett richtig. Davor war die Bilanz bei 13 Spielen 9 Siege und 4 Remis. Das ist ja das, was wir letzte Woche auch noch kurz in einem Nebensatz mal erwähnt hatten, dass der Start von Flick und unter dem DFB ja sehr, sehr erfolgreich war eigentlich.
Ja, stimmt, aber dann guck dir die Mannschaften an, gegen die sie gewonnen haben.
Unter anderem Niederlande, England und Italien.
Ja, also Second Tier. Ich wollte eigentlich auf Liechtenstein hinausgehen und auf so
einen Run. Es ging auch zweimal gegen Liechtenstein und glaube auch zweimal gegen Malta und irgendwie so Geschichten. Ja, klar, aber es waren auch große Mannschaften dabei. Also so ist es nicht, so, weißt du? Und vor allem unter Löw waren ja am Ende die Siege gegen Liechtenstein immer so 2-1 oder irgendwie so. Und ich glaube, ein Spiel unter Flick gegen Liechtenstein war auch mal 7-0.
Aber das erste Flick-Spiel, wenn ich mich nicht irre, war ein 2-0 gegen Liechtenstein.
Das kann auch sein.
Ja, also so richtig, wo es angefangen hat, wo ich mir dachte, oh Gott, Junge, ich kotz.
Sind wir froh, dass wir denn los sind. Ja. Kommen wir zur nächsten Frage. Wann fand dann das erste offizielle Länderspiel des Deutschen Fußballbundes statt? War es A, 1908, B, 1912, C, 1881 oder D, 1927?
Boah, ich bin ehrlich, keine. Ich tippe mal auf Antwort A, Antwortmöglichkeit A, aber ich bin wirklich sehr im Dunkeln. Ich tappe im Dunkeln herum.
Es war ein Auswärtsspiel in der Schweiz, eine 3-5 Niederlage und tatsächlich war es 1908.
Alter, Junge.
Alles richtig. 2-2. Stark, Junge.
Ja, aber das bin ich ganz ehrlich, haben wir doch, dieses Jahr wurden 125 Jahre Länderspiel gefeiert. Deswegen wusste ich es vielleicht.
Aber da geht die Rechnung nicht auf, oder?
Oder 115, lass es so sein. Oder irgendwas ganz Falsches. Vergiss es.
Vergiss es. Schnitt. Oh, das stell mir vor, ist peinlich. Wir machen weiter. Dritte Frage. Wir haben ja schon gesagt, Statistik ist nicht so deins. Welcher Bundestrainer hat die schlechteste Punktebilanz? War es Hansi Flick, Sepp Herberger, Erich Ribbeck oder Rudi Völler?
Es war Erich Ribbeck.
Hannes! 3 von 3, bockstark. Wenn du mir jetzt noch den Punkteschnitt weißt, dann kriegst du noch einen Bonuspunkt.
1,97.
1,5.
Ah, oh fuck, war das schlecht.
Flick ist der zweitschlechteste mit 1,72. Schon auch hart.
Ja.
Armutszeugnis. Ja, das war das kleine DFB-Special. Jetzt kommen noch ein paar Fragen zur Bundesliga allgemein so. Und zwar hatten wir am Freitag ja das absolute Topspiel mit Leverkusen gegen Bayern. Und da jetzt nochmal die Frage, wie ging denn nochmal das Bayern-Heimspiel gegen Leverkusen letzte Saison aus? Magst du Antwortmöglichkeiten haben?
Nee. Das letzte Heimspiel der Saison Bayern gegen Leverkusen hat Bayern verloren mit 2-1.
Ist falsch.
Fuck.
Ich gebe dir 3 Antwortmöglichkeiten. Ging es 1-1 aus, 4-0 für Bayern oder 5-1 für Bayern?
Boah, ja. Keine Ahnung. Ich sage 4-1 für Bayern.
Die Antwortmöglichkeit gab es nicht.
5-1 für Bayern.
Also gut. Leider hast du deinen guten Lauf jetzt kaputt gemacht. Es ging tatsächlich 4-0 für Bayern aus.
Okay, nee, kann ich mich nicht dran erinnern.
Machen wir weiter. Aktuelle Statistik. Wer führt aktuell die Scorerliste der Bundesliga an? Ist es Boniface, Jonas Wind, Guirassy oder Xavi Simons?
Ich weiß, dass Guirassy die Torjägerliste anführt, aber die Scorerliste.
Ja, das ist die Frage.
Ja. Boniface?
Ja, du bist so richtig schön in meine Fangfrage hineingetappt. Guirassy ist Topstürmer und Topscorer. Mm. Er hat zwar keinen einzigen Assist bisher geliefert, aber 8 Tore und somit immerhin noch mehr als die anderen Assists und Tore gemeinsam. Also Guirassy auf jeden Fall auch Topscorer der Liga. Jetzt haben wir noch 2 ganz schnelle, ganz kurze Fragen hintereinander. Welcher Torhüter hat letzte Saison am häufigsten zu Null gespielt?
René Adler.
Ist die Antwortmöglichkeiten?
Nee, warte. Nee, doch, geh mal Antwortmöglichkeiten.
A. Flecken, B. Radetzky, C. Kobel, D. Castells.
Castells.
Flecken. Ei, Hannes, bei den Bundesliga-Fragen, da läuft's nicht. Ei. Aber eine letzte Chance hast du noch. Komm. Wer ist eigentlich zurzeit Tabellenführer der Bundesliga 2?
Ja, danke, Bro. Es ist nicht Hertha BSC.
Wer ist denn bei uns Spitzenreiter im Unterhaus?
Hamburg oft, aber dann schaffen sie es nicht.
Wer ist es denn jetzt gerade? Sag mal, komm.
Hamburg? Ja, Hamburg.
Nee.
Okay,
nee. Düsseldorf.
Düsseldorf, ja, boah, nicht. Ich bin ganz ehrlich, ich hab das nicht auf dem Schirm, tut mir leid.
Ja, da können wir mal noch ein kleines Zweitliga-Special einbauen, irgendwann mal bei Gelegenheit. Kann ich euch mal ein bisschen aus dem Unterhaus berichten, ist auf jeden Fall viel los. Kann ich sagen, es war auch Herzinfarktgefahr bei mir am Samstagabend. Okay. War das kleine Quiz, Hannes. Ich weiß, es war jetzt nicht so ein riesig, riesig spektakulär, aber alles, was man halt eben mal so schnell im Zug zusammenbasteln konnte. Für die spaßigen Themenquizzes ist ja Brian immer da.
Ich fand's stark. Ich fand's schade, dass mein wie heißt das, Bundesliga-Wissen mich so im Stich gelassen hat, aber
dein DFB-Wissen war stark, muss man dir auf die Schulter klopfen. Hast du DFB-Wissen, bist du gut aufgestellt?
Ja, als kleines Kind habe ich echt viel DFB gelesen und geguckt. Und das mit dem Erich Riebeck, das wusste ich, weil vor kurzem Transfermarkt einen Punktedurchschnitt veröffentlicht hat. Ich glaube, hast du dieselbe Statistik gesehen? Wahrscheinlich schon.
Nee, ich hab's gegoogelt.
Okay. aber Walle, an der Stelle habe ich jetzt eine Frage an dich.
Du willst mich jetzt fragen, ob wir Brians Lieblingskategorie Kicktipp aktuell auch ohne Brian machen?
Nee, ich hab eine Frage über Fußballwissen an dich.
Aber du darfst halt kein Quiz machen. Ich war dran mit Quiz.
Ich weiß, aber ich habe eine Frage
an dich. Nein, es geht so nicht.
Walle, es ist eine wichtige Frage, weil ich habe einen sehr guten Kumpel, der ist ein aktiver Zuhörer von Dreierkette VBH, schreibt mir immer wieder, wenn ihm was auffällt, was ihm nicht ganz passt. Und mit dem Kumpel habe ich letzte Woche, wir haben uns Bilder hin und her geschickt von Fußballmannschaften, wo wir dann gucken mussten, ob der andere weiß, welche Spiele das sind. Weißt du, DFB-Aufstellung 2002 oder Bayern 2011, deswegen Walle. Dein Herzensverein sind ja die Knappen.
Nee, Dortmund.
Genau. Die Eurofighter.
Hannes.
Ja,
das ist 1997, da gab es mich noch nicht mal.
Ich weiß, aber Walle, ich wusste 3 oder 4 Spieler. Ich will, dass du mir, sag mir 2. 2 Eurofighter, die in der Startaufstellung standen.
Mike Biskens.
Stark.
Olaf Thon.
Ja, richtig. Wer stand im Tor? Das weißt du auch.
Frank Rost. Nee, war Jens, oder?
Jens, ja, Lehmann.
Ja, Hannes, das ist doch vor meiner Zeit.
Ja, ich weiß, aber ich wollte nur fragen.
Ich kann dir noch sagen, wer der Trainer war und dann wird es auch, ich kenne dann noch ein paar, Juri Mölder kenne ich dann noch und kenne noch so ein paar Namen, schwirren noch irgendwo in meinem Kopf rum.
Ja, nee, ich muss, einen wusste ich noch von denen, aber musste ich auch wirklich lange überlegen, ja.
Wen wusstest du noch?
Linke.
Ah, ja, klar.
Ja,
klar.
Der 2-1 mit Bayern die Champions League geholt.
So, es ist fies. Aber können wir auch mal so ein, kennst du dieses Quiz, wo man sich so gegenseitig die Nationalitäten von der Startaufstellung vorliest und dann muss man den Verein sagen?
Ja.
Können wir auch mal machen. Eigentlich auch ein witziges Spiel.
Kennst du denn den TikTok-Channel Pfosten rettet?
Nee, das habe ich gerade erfunden. Das ist von mir.
Okay. Die Jungs haben das dann nachgemacht. Gestern hat der eine die Start auf die Nationalitäten von Union Berlin vorgelesen und ich wäre nicht drauf gekommen. Ja, ich mach, ich mache da immer gegen mich selber mit und ich wäre echt nicht drauf gekommen.
Verrückt. Ja. Also gut, Hannes, genug gequizt. Machen wir jetzt hier Kicktipp aktuell ohne Brian oder machen wir das Brian zuliebe heute nicht, weil es ist ja sein Job?
Dann lass uns das ganz kurz machen. Die wichtigste Meldung aus der Tippkick aktuell Runde ist nämlich eine. Und das ist, dass die interne Tipprunde von Dreierkette VBH einen neuen Spitzenreiter hat. Nämlich
stimmt nicht. Das doch, stimmt nicht.
Stimmt, aber auf welchem. Wer steht denn über dir?
Johannes, das ist das Hannes. Alphabet. Ich kann nichts für das Alphabet.
Nee, Hannes steht über Walle. Und ergo bin ich der Spitzenreiter unserer internen Dreierkette VBH-Tipprunde.
Aber lies doch mal, welche Platzierung steht bei Hannes.
Ist mir egal. Ist mir
juckt. Da steht 22. Welche Platzierung steht bei Walle?
Ist mir eine Schnuppe.
Da steht 22. Hannes, wir sind also genau punktgleich. Ich kann nichts für das Alphabet. Können wir noch dazu sagen, Brian, wie immer stark, relativ abgeschlagen, weit im unteren Drittel. Ist schön, dass er so höflich ist und seiner Mutter den Vortritt lässt. Brians Mama, dieser Stelle die besten Grüße. Bei dir kann man noch einiges lernen. Diesen Spieltag 22 Punkte geholt, 13 Plätze aufgeholt. Schon das krass. Ist mal richtig stark. Also das ist sehr, 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 sehr stark. Deshalb Glückwunsch an dieser Stelle an die neue Spitzenreiterin. Und Kicktipp aktuell nächste Woche wieder ausführlich mit Brian. Das ist dem sein Ding.
Genau, ja. Wir haben Spaß daran, weil er Spaß daran hat.
Hannes, wir wollten noch ein paar andere Themen reinschauen. Sollen wir einen kleinen Champions League-Ausblick machen oder wollen wir rüber auf die Insel?
Lass uns einen kleinen Champions League-Ausblick machen, dann können wir rüber auf die Insel.
Gut, dann, wir hatten es vorher schon angesprochen, Bayern muss gegen die zurzeit schwächelnden Manchester United ran, ist auch bockstark gesagt, ist natürlich, gell? Nee, also Bayern muss gegen United ran, die etwas schwächeln in letzter Zeit. Wie siehst du da die Chancen? Ich muss sagen, ich bin da eigentlich guter Dinge, dass Bayern da das relativ routiniert runterspielt.
Eigentlich bin ich auch guter Dinge, vor allem vor dem Hintergrund, dass Manchester United gegen Brighton jetzt am Wochenende verloren hat, und zwar deutlich verloren hat, überhaupt keine Ahnung haben, wie sie spielen. Die Fans vermissen Ronaldo, das ist, was mich sehr glücklich macht. Aber ich sehe auch eigentlich nichts anbrennen. Ich glaube, es wird ein starkes 3-1. Manu schafft ein Tor, weil die Bayern-Abwehr wirklich viel zu wünschen übrig lässt. Aber die Offensive hat's die Saison schon bewiesen, dass sie es können, und Harry Kane weiß, wie es ist, gegen Manchester United Tore zu schießen. Deswegen sehe ich da eigentlich kein Problem, das wird ein easy 3-1.
Bin ich voll und ganz bei dir. Wo ich auch ein relativ eindeutiges sehen werde, ist leider bei Union gegen Real. Ich glaube, die gehen gnadenlos unter die Räder.
Leistungsbezogen würde ich sagen, dass Real Madrid gerade gar nicht so überragend ist, weil sie haben die letzten Spiele in der Liga immer knapp gewonnen mit einem Torunterschied. Da war Bellingham oftmals der Retter. Die haben jetzt das Spiel am Wochenende auch wieder knapp 2-1 gewonnen. Aber dadurch, dass Real Madrid in der Champions League wirklich eine andere Hausnummer ist und es FC Unions erste Champions League-Partie sein wird, es ist keine Gefahr, dass es jetzt 8-0 ausgeht, aber ich glaube, das wird ein deutliches 4-1 wird sein.
Ja, einen genauen Tipp will ich gar keinen abgeben, aber ich glaube auf jeden Fall, dass Union leider relativ chancenlos dastehen wird. Ich hoffe einfach nur für die Fans, dass es genießen, und für die Spieler auch, weil es ist auf jeden Fall immer eine einmalige Sache, vor allem jetzt so als für so einen Verein, der, wie du gerade schon eben angesprochen hast, das erste Mal in der Champions League steht.
Ja, auf jeden Fall.
Ebenfalls eindeutige Angelegenheit Leipzig gegen Young Boys. Ich glaube, Leipzig ist zurzeit wirklich in guter Form auf jeden Fall, und deshalb sollte das eigentlich auch einfach eine machbare Aufgabe sein eigentlich, ne?
Ja, sollte kein Problem sein, auch wenn sie auswärts spielen. Leipzig hat die Spielideologie, die der Coach von ihnen verlangt, wirklich, kann die aufs Spiel bringen. Und Xabi Simons ist, wie wir schon besprochen haben in diesem Podcast, eine überragende Ergänzung für die Mannschaft und tut der Mannschaft auch gut. Und deswegen, ich glaube, das wird sogar ein 3-0.
Schön, dass du bei jedem Spiel noch einen Tipp abgibst. Finde ich gut. Kann dir jemand. Schreibst du die gerade selber mit, damit wir das nachher nachkontrollieren können? Ja, sehr gut. Dann bin ich aber jetzt auf deinen letzten Tipp bei der deutschen Partie gespannt, weil das ist ein Spiel, wo ich nicht so richtig weiß, wie es ausgehen wird. BVB gegen PSG. Ich glaube, das wird eine Kopf-an-Kopf-Geschichte, weil beide nicht so wirklich gut in die Saison gestartet sind. Wobei natürlich bei PSG in der Champions League nochmal eine andere Motivation ist als Liga. Ich sehe da weder die eine noch die andere Seite deutlich überlegen.
Bin ich ganz bei dir, wie du gerade erwähnt hast. PSG und Dortmund befinden sich gerade in Momenten in der Saison, wo sie ihren eigenen Ansprüchen eigentlich nicht gerecht sind. PSG hat mit Enriquez eigentlich einen Trainer geholt, der es kann. Triple geholt mit Barca, aber hat es eigentlich noch nicht geschafft, dieses wieder Star-Ensemble an Spielern zusammenzubringen. Ich meine, die Front 3 da vorne mit Dembélé, Colomwani und Mbappé können schon kicken und sind auch feilschnell alle. Deswegen, ich glaube, das könnte das einzige große Problem für Dortmund sein. Ansonsten, PSG hat schon seit Jahren kein System im Spiel. Die gewinnen auch, also wenn sie Spiele gewinnen, dann über die Außenspieler. War früher Neymar, jetzt ist Dembélé da. Ah, ich sag, es wird ein 2-1 für PSG, weil sie einen Heimvorteil haben und weil sie sich in der Champions League beweisen wollen.
Ja, am Ende des Tages hast du den richtigen Punkt angesprochen. Ich glaube auch, dass der Heimvorteil den entscheidenden Fakt liefern kann, dass PSG sich vielleicht am Ende des Tages sogar durchsetzen kann. Ich würde es allerdings Dortmund wünschen, es wird ihnen vielleicht mal wieder gut tun als kleinen Selbstbewusstseinsboost. Also sage ich jetzt hier sogar selbst als Schalke-Fan, dass da mal wieder ein bisschen mehr Schwung in die Kiste reinkommt. Profitieren wir alle davon, wenn die Bundesliga unterhaltsamer wird. Ja, kleiner Ausblick in die Champions League. Ich freue mich echt total. Ich habe richtig Bock, morgen auch mal wieder Champions League zu schauen.
Ich auch. Ich muss noch gucken, wie ich das hier unterkriege. Ich habe am Dienstag immer Büropflicht und ich teile mir dann auch wieder mein Büro. Nicht wie heute sitze ich alleine hier. Deswegen weiß ich nicht, wie das ist, wenn ich um 14.45 Uhr einfach mal 90 Minuten Champions League laufen lasse.
Kannst du ja mal probieren. Genau, wird schon gehen.
Beim Deutschlandspiel letzte Woche musste ich schon oft hin und her klicken und sie hat dann immer gefragt, was machst du? Und ich so, nee, nichts, chill.
Oh Junge, ey. Also komm, dann kommen wir noch zu deinem Herzensthema. Das war dir ein großes Anliegen. Wir wollten noch kurz über die Premier League sprechen, genauer gesagt über zwei Clubs. Was hast du uns da mitgebracht?
Ich wollte diesen kleinen Exkurs auf die Insel machen, weil die Premier League ist schon die Liga, die, würde ich sagen, die meisten Zuschauer weltweit anzieht. Die Liga, wo sich für Spieler, die jetzt nicht so unfassbar viel bekannt sind, viel Geld bewegt. Die Premier League ist die Liga, zu der viele hochschauen. Und deswegen dachte ich, ist mal gut, wenn wir wieder diesen Blick auf die Insel wagen. Und es gibt zwei Vereine, wie du gerade erwähnt hast, Walle, die mich sehr interessieren. Das ist einmal Manchester United und Chelsea. Dann würde ich erstmal kurz über Chelsea sprechen. Ich meine, wir haben es schon angesprochen. Chelsea hat den Besitzer gewechselt. Die haben jetzt Todd Boehly, den US-Amerikaner, haben seitdem Unmengen an Geld in neue Spieler investiert, haben Tuchel letzte Saison gegangen und haben sich dann Pochettino geholt. Und es läuft einfach nicht. Es läuft einfach nicht. Chelsea hat es nicht hinbekommen, gegen Bournemouth ein Tor zu schießen. Chelsea hat es nicht hinbekommen, gegen Nottingham Forest zu Hause zu gewinnen. Chelsea hat, seitdem Todd Boehly angefangen hat, du hast ja auch ein paar Stats zu den Coaches, habe ich ein paar Stats zu Chelsea. Seitdem Todd Boehly Chelsea übernommen hat, haben sie mehr Spieler gekauft als Spiele gewonnen. und seitdem sie gegen eine Mannschaft, die in den oberen 15 der Premier League war, gewonnen haben, sind 90 Millionen Menschen gestorben und einer davon ist die Queen. Heißt,
oh mein Gott, Scheiß.
TikTok. Heißt, der neue König weiß nicht, wie es ist, dass Chelsea gegen eine Top-15-Mannschaft gewinnt.
Glaubst du, das Königshaus ist Chelsea-Fan?
Ich weiß, dass die Queen Elizabeth Ronaldo sehr interessant fand, also Cristiano Ronaldo.
Ah ja.
Und ja, du hast... falls das Könighaus sich mit Fußball interessiert, aber ich glaube, die interessieren sich eh nur für Polo und Foxhunting und whatever, wäre es wahrscheinlich so eine ältere Mannschaft. Also eine Mannschaft, die schon seit langer, langer Zeit oben mitspielt.
Newcastle.
Ja, geht nicht. Aber Newcastle ist auch ein interessantes Thema, aber jetzt nicht ansprechen. Also, was sagst denn du zu Chelsea?
Ja, du hast einen ganz entscheidenden Faktor vergessen bei Chelsea. In dieser ganzen Misere seit dieses Abgangs. Überleg mal.
Etwas Positives konnten sie schon noch machen. Sie sind diesen Baum da vorne losgeworden. Kai Havertz haben sie für ziemlich Geld noch vertickt.
Seit Kai Havertz weg ist, geht es bei dem Verein steil bergab. Ich sage, König Kai ist der fehlende Mosaikstein im Konstrukt Chelsea. Hast auf jeden Fall vollkommen recht. Ich habe es mir auch vorher mal angeschaut. 5 Spiele, nur ein Sieg. Das ist schon ein bisschen eine bittere Nummer. Es sieht wirklich, wirklich schlecht aus. Deshalb, ich weiß auch nicht, was das immer mit auf sich hat mit diesen Traditionsvereinen in England, diese krassen Schwankungen hatten. Chelsea war ja auch schon mal eine Zeit lang weg vom Bildschirm und jetzt war ja das mit Arsenal kürzlich erst über ein paar Jahre von der Bildfläche ziemlich verschwunden. Die jetzt wieder natürlich erstarkt zurückkehren und genau das gleiche ja mit ManU irgendwie. Also das ist irgendwie spannend zu sehen, immer wieder die Entwicklung, oder? Aber ich finde es dann wiederum ultra geil, dass eben so andere Teams dann da oben reinstechen in das obere Tabellendrittel, wie jetzt eben mit Brighton oder auch mit Herrgott, wie heißt Conference League-Sieger letztes Jahr?
West Ham.
West Ham, danke. Ich hatte gerade die ganze Zeit Fulham im Kopf, aber wusste, es ist nicht Fulham. Ja. West Ham, genau, ja. Deshalb finde ich das irgendwie geil und finde es interessant, wenn dann so neue Teams da oben reinstechen können. Das ist doch nice. Bringt doch was in die Liga rein so ein bisschen. Natürlich ist es total traurig zu sehen, wie so, vor allem in der Zeit, wo wir so mit Fußball sozialisiert wurden, waren halt Chelsea und ManU so mit das Nonplusultra, vor allem im englischen Fußball so. Und wie die dann diese Riesen, die dann sich langsam so schlafen legen. Das ist schon traurig zu sehen.
Ja, also ich meine, Chelsea hat es ja ein bisschen besser erwischt als United. Sie haben in der Zeit, wo wir jetzt auch mit Fußball aufgewachsen sind, noch zweimal die Champions League geholt. Und sie haben unter Mourinho und unter Conte nochmal die Premier League geholt. Aber wie unfassbar die abkacken, ist schon interessant. Denn die Spieler, die sie gekauft haben, die können ja alle geradeaus laufen und können alle im Ball, können alle mit dem Ball umgehen. Aber sie kriegen es einfach nicht hin, das ist schon überragend. Aber bei ManU freut's mich. Ich habe wirklich so Schadenfreude. Erik ten Hag kann mich mal, weil es die größte Vereinslegende nach Ryan Giggs ist Cristiano Ronaldo. Und den einfach so scheiße zu behandeln, ein Team aufs Feld zu schicken, was gegen Brighton 3-1 verliert, die haben kein Land gesehen, gegen Arsenal vor zwei Wochen auch kein Land gesehen, freut mich einfach.
Ronaldo hat sich jetzt auch nicht gerade höflich präsentiert in Manchester.
Nee, aber Ronaldo hatte ein Standing, natürlich kein Spieler ist größer als der Club, aber du darfst Ronaldo auch nicht so scheiße behandeln, weil Ronaldo ist ein Spieler, er kann ein paar Tore schießen, er hat es bewiesen, den kannst du über die letzten 10 Minuten kannst du ihn reinbringen, damit er irgendwas macht, so irgendwas wird er versuchen.
Jetzt schießt er halt für Team Lidl Tore, ist doch schön.
Mein individueller Beef mit ManU ist ja auch, wie scheiße sie Schweinsteiger behandelt haben.
Ich glaube, dein individueller Beef von ManU basiert nur darauf, dass du für 300 Pounds dir diesen scheiß Ronaldo-Trikot gekauft hast.
Ich liebe das Trikot. Das war jeden Cent wert. Das ist mein teuerstes Kleidungsstück.
Stark, dass du gerade Schwein hier ansprichst. Ich war neulich krank und immer wenn ich krank bin, ich habe so eine komische Eigenart, wenn ich krank bin, schaue ich immer Sportdokus an. Und ich habe schon 40 Mal diese Schweinsteiger-Doku gesehen und bestimmt schon 80 Mal die Großdoku. Ich habe das alles schon hunderttausende Mal gesehen. Und jetzt eben diese Woche war mal wieder Schweini dran. Habe ich mir angeschaut und dann ist mir auch wieder aufgefallen, dass das irgendwie auch so ein dunkles Kapitel ist, so in seiner ganzen Karriere mit ManU und dass das irgendwie auch total schade ist, weil das für ihn ja so ein Kindheitstraum war, eigentlich mal für ManU aufzulaufen und dann, war ja dann auch lang verletzt und keine Ahnung wie mit Mourinho und Mourinho hat dann da wieder seine komischen Spielchen gemacht und alles, das ist halt auch scheiße dann so. Deshalb, also eigentlich total schade, so wenn man so diese komplette Fußballerkarriere von Schweinsteiger anschaut.
Ja, komplett. Aber deswegen habe ich auch so einen kleinen individuellen Beef mit ManU. Aber nee, es sind einfach zwei große English Giants, die momentan in der Liga es nicht schaffen, durchzustarten. Dafür macht es City ganz souverän.
Ich wollte es auch sagen. Habe ich mir auch notiert. Vier Teams umgeschlagen bisher in der Premier League. Das ist schon krass. Und vor allem auffällig Tottenham. Tottenham ist wieder da. Und das finde ich auch, hat mich auch sehr gefreut, dass es auch ohne Harry Kane funktioniert. Und vor allem jetzt am Wochenende. Das Spiel muss auch richtig geil gewesen sein. Einfach irgendwie, ich glaube, 90 plus 97 plus 11 irgendwie noch das Spiel gedreht. Das ist schon wirklich stark.
Ich hab ja das große Glück, dass ich mit einem Tottenham-Fan jetzt gerade zusammen wohne. Und wir haben das Spiel zusammen geschaut. Der ist durchgedreht.
Verständlich.
Aber an der Stelle, du hast einen Coach jetzt erwähnt, der Postecoglou kam aus der japanischen Liga, also schon bemerkenswert, wo die den hergegraben haben.
Der kam von Celtic.
Wie, nein, was willst du? Natürlich war der in der japanischen Liga.
Aber der war unmittelbar vor Tottenham, war der bei Celtic.
Aber irgendwann mal war er in der japanischen Liga, das meine ich.
Das kann sein, aber er kam davor von Celtic. Ich habe nämlich vorher noch extra nachgeschaut, weil ich das dann nämlich gesehen habe in Tottenham. Und dann dachte ich mir, crazy, wer trainiert die eigentlich mittlerweile? Ja. Und dann habe ich nachgeschaut und habe ein bisschen über diesen Mann recherchiert.
Also Ange Postecoglou, genau, als erst von Yokohama nach Celtic.
Ja.
Und dann Tottenham, also schon ein krasser Karriereaufstieg. Und nominiert für The Best als Coach des Jahres.
Hä, jetzt hast du hier sehr ganz subtil deine scheiß Spieler-Awards einfließen lassen, gell?
Ich weiß, dass du es hast, Walle, aber lass uns nur ganz kurz drüber sprechen. Eine Minute.
Oh, gerne. Wir hatten ja, komm, dann erzähl du uns hier ein bisschen was über die Ballon d'Or und The Best-Nominierungen und ich guck mal parallel, wie damals eigentlich unsere Insta-Umfrage ausging.
Alles klar. Es sind ja die Woche die Nominierungen für den Ballon d'Or und FIFA The Best rausgekommen. Für die, die es nicht wissen, den Ballon d'Or gab es vor dem FIFA The Best, aber es gab jahrelang eine Kollaboration zwischen FIFA und France Football, diese Zeitschrift, die den Ballon d'Or vergibt, sodass es nur eine Trophäe gab. Aber jetzt gibt es wieder zwei und der Gewinner von FIFA The Best hat bisher immer den Ballon d'Or geholt, deswegen ist es eigentlich keine Überraschung. Wenn jemand den Ballon d'Or holt, holt er auch den FIFA The Best. Die Nominierten für den FIFA The Best Men's Player sind Julian Alvarez, Marcelo Brozovic, Kevin De Bruyne, Ilkay Gündogan, Erling Haaland, Rodrigo, Kvicha Kvaratskhelia, Mbappe, Messi, Declan Rice, Victor Osimhen, Bernardo Silva und Hernandez Cascante. Das kann nicht sein. Wer ist das?
Messi wirklich nominiert?
Messi ist wirklich nominiert, ganz kurz, Messi war ja auch für den UEFA-Spieler des Jahres nominiert, aber bei UEFA-Spieler des Jahres spielt halt die Champions League schon sehr mit, deswegen glaube ich nicht, dass er da gewinnen konnte, aber ich finde ganz ehrlich, so wie ich es jetzt gerade sehe, wird Messi seinen 8. Ballon d'Or holen und seinen 3., glaube ich, FIFA The Man's The Best Award. Dann nur ganz obwohl, willst du
nur kurz, warte, ich bremse dich.
Genau, sorry.
Du hast ganz schnell ein paar Namen vorgelesen. Ist Toni Kroos eigentlich auch nominiert?
Kroos, Ballack und Sebastian Deisler sind dieses Mal nicht nominiert.
Warum hat Toni Kroos eigentlich noch nie einen Ballon d'Or gewonnen? Ich verstehe das nicht.
Weil Busquets keinen hat, weil Xavi keinen hat und dann ist es auch schwierig, dass Toni Kroos einen hat.
Aber damit habe ich dich jetzt perfekt übergeleitet in meine Kritik, dass diese Vergabe von diesen Spieler-Awards Bullshit ist. Weil die das einfach nur dem Spieler in die Hand drücken, der am meisten Tore schießt. Und das heißt, auf Positionen wie Torwart, Abwehrspieler, defensiver Mittelfeldspieler, du hast keine Chance. Du wirst das Ding nie gewinnen.
Ich weiß, wir hatten ja letztes Mal die Diskussion, da habe ich mir ein paar Artikel durchgelesen und viele haben gesagt, hey, für eine Mannschaftssportart wie Fußball ist es unnötig, da braucht man keine individuelle Awards. Aber dann gab es auch andere Artikel, die gesagt haben, doch, innerhalb von einer Mannschaft gibt es immer stärkere Spieler und die sollen dann auch individuell ausgezeichnet werden, weil sie dann damit beflügelt werden. Ich weiß, dass die Kritik es gibt, dass du als Defensivspieler keine Chance hast. Also ich meine, Courtois hat es ja vor 2 Jahren mal angemerkt. Bei Neuer wäre es auch gewesen, weil es als überragender Keeper 2014 hat das nicht geholt. Es ist nun eben so, es ist leider so. Cannavaro war der letzte defensive Spieler, der das geholt hat. Was kann ich dazu sagen? Als kleines Kind hat mich immer extrem gefreut zu sehen, wenn irgendjemand gewinnt. Heutzutage bin ich nur noch kritisch dem gegenüber. Aber ich verfolge es immer noch. Weißt du, mir macht es immer noch Spaß zu gucken.
Ja, ich kann ja dann dir mal sagen, wir hatten ja da mal eine kleine Insta-Umfrage dazu gemacht, unter unserer Hörerschaft, wie die darüber denken, über diese Einzelsportler-Auszeichnungen in Teamsportarten. Und zwar sagen 54%, dass sie das unnötig finden und dass es eigentlich fehl am Platz ist. Und 46% finden es gut. Muss man sagen, bin ich erstmal froh, dass wir die Mehrheit auf meiner Seite haben. Aber es muss natürlich auch dazu sagen, 54 zu 46 ist natürlich sehr, sehr knappes Ding. Ne? Also daran erkennst du ja vielleicht auch ein bisschen, dass man sich da uneins ist. Und ich kenne auch echt viele Leute, die sich dafür interessieren. Und ich verstehe das auch, dass man sich dafür interessiert. Andererseits, wenn man das mal ein bisschen weiter durchdenkt, und wie du es gerade alles schon gesagt hast, dann macht es eigentlich einen Mannschaftssport relativ wenig Sinn, leider.
Relativ wenig, aber trotzdem gibt es die Auszeichnung, die wird es auch weiterhin geben. Und es gab zum Beispiel den Fall von der kolumbianischen Spielerin Linda Caicedo, die ist 18 Jahre alt und der Präsident hat ihr eine Nachricht geschickt. Weiß, dass sie nominiert wurde von FIFA für The Best, hat der Bundespräsident von Kolumbien ihr geschrieben, so hey Linda, danke, dass du den Namen von Kolumbien hoch in die Welt trägst. Das sind dann schon schöne Sachen, weißt.
Ja, aber glaubst du, also das funktioniert beim Frauenfußball, ja, aber glaubst du, funktioniert das beim Männerfußball auch noch? Weil also die beim Männerfußball doch, das normalerweise gewinnen, sind dann eigentlich schon so hyped, dass es dann schon der Präsident der Person wahrscheinlich schon 17 Mal geschrieben hat.
Ich würde schon sagen, dass die Leute sich für Victor Osimhen gefreut haben und dass die Leute jetzt in Georgien auch für Kvicha Kvaratskhelia ein besonderes Gefühl entwickelt haben dafür, dass die nominiert sind.
Machen wir mal eine Umfrage in Georgien.
Können wir machen, aber Wally, ganz kurz, bevor wir weitermachen. Es sind ja 4 Kategorien bei FIFA The Best. Also es ist einmal die beste Spielerin, der beste Spieler, die beste Trainerin oder der beste Trainer für eine Frauenmannschaft und der beste Trainer bei den Männern. Dann frage ich dich, wer denkst du denn wird FIFA the best, beste Spielerin werden?
Boah.
Weißt du, wer nominiert ist?
Nö.
Okay.
Alex Pop.
Alex Pop ist leider nicht nominiert. Das find ich weird. Also ich guck mir hier die Nominierten gerade an. Bei den Frauen ist es wirklich sehr eigenartig.
Aber Alex, Hannes, du fragst mich jetzt gerade wirklich wenig. Ich kenne, wenn, dann nur die deutsche Spielerin. Das bringt mir jetzt eigentlich wenig. Alles klar. Ich kann ja jetzt auch keine Meinung hier abgeben dazu. Machen wir uns mal ehrlich.
Okay, dann können wir das überspringen. Meine Favoritin wäre gewesen Alexis Putellas, die hat die zwei letzten Male gewonnen, aber sie ist diesmal nicht nominiert. Aber dadurch, dass Spanien Weltmeister wurde, wahrscheinlich eine spanische Spielerin und vielleicht wird es sogar Jennifer Hermoso. Bin ich mal gespannt, aber dann zu den Spielern. Wer denkst du gewinnt da?
Haaland,
okay, ich setze mein Geld auf Messi. Einfach weil die FIFA korrupt ist und eine Agenda gegen Ronaldo führt. bei den Trainern, also the best FIFA Women's Coach Nominees.
Machen wir uns auch an dieser Stelle ehrlich.
Genau,
machen wir uns vor. Fast Tecklenburg kennen wir auch da niemanden.
Ja, und also es gibt auch noch Torhüter und Torhüterinnen. Willst du das auch noch schnell machen? Denn bei den Trainern, glaube ich, sind wir uns einig, wer gewinnt.
Echt?
Guardiola.
Ich hätte jetzt fast gesagt, vielleicht der Trainer von Argentinien.
Der ist nicht nominiert.
Echt?
Ja.
Der Weltmeistertrainer ist nicht nominiert.
Aha.
Das ist aber auch hart.
Es geht um FIFA the Best, nicht um Ballon d'Or.
Ja und? Ja.
Da ist er nominiert.
Wie jetzt? Beim Ballon d'Or ist er nominiert und bei FIFA the Best nicht?
Genau.
Ja, wie random ist das? Weil die FIFA richtet ja die Weltmeisterschaft aus.
Es ist krank, aber er ist nicht nominiert, deswegen, ich glaube, das ist eine klare Sache für Pep Guardiola, Trippelmeister.
Ja,
bei den Frauen
im Tor, Haaland.
Ja. Bei den Frauen im Tor, lass uns mal sagen, dass Ann-Kathrin Berger gewinnt.
Klar.
Ja, weil wir es nicht besser wissen.
Und wie hieß die Männern, von den USA noch? Wie hieß die nochmal?
Hope Solo.
Hope Solo.
Ja, einer meiner ersten Crushes auch.
Bester Torhüter bei den Männern. Schwierige Nummer.
Ja. Also es
wirklich ist, schwierige Nummer.
Ja, aber ich glaube, dadurch, dass er den Triple geholt hat, ist es klar, Ederson.
Ederson?
Ja.
Ja, wobei Ederson jetzt auch nie so der Torhüter ist, der mit so spektakulären Spielen glänzt.
Nee, er ist nie überragend, aber er ist solide, aber Courtois nicht, weil es Bono jetzt, der Torhüter von Marokko, hatte eine starke WM und das war's. Ter Stegen kann es sein, weil also Barca war schon gut in der Liga und Onana von Manu hatte keine Chance.
Dann sagen wir doch einfach mal, Ter Stegen würde uns freuen. So, Hannes, jetzt mal genug mit deinem Scheiß hier, Einzelauszeichnungen. Das ist bums langweilig und interessiert auch keinen Mensch. Dann kommen wir zu unseren, hat ja unsere Hörerschaft abgestimmt, es interessiert niemand. Komm, Hannes, wir machen jetzt hier Feierabend, schließen den ganzen Bums ab mit unserer allerliebsten Lieblingsrubrik Spieler der Woche. Wen hast du uns diese Woche mitgebracht?
Diese Woche habe ich euch Leonardo Campana mitgebracht, der zweite Torschütze aller Zeiten für Inter Miami. Ich habe ihn mitgebracht, weil er mein Landsmann ist. Er kommt aus Ecuador und wir hatten ja die WM Qualifiers letzte Woche und da haben sich in Ecuador viele aufgeregt, dass er nicht nominiert wurde, weil er schon okay ist und hat am Wochenende zwei Tore erzielt. Da hat Inter Miami das erste Mal verloren, seitdem Messi bei denen spielt. Messi war zwar nicht dabei, aber trotzdem 5-2 verloren, aber zwei Tore von Campana und vor allem richtige Kracher. Also das eine Tor ist überragend geil gewesen. Im 16er noch einen gelupft, sehr stark. Also Leonardo Campana ist mein Spieler der Woche.
In letzter Zeit spielt Messi voll oft nicht. Ich gucke immer ich kriege immer die Highlights auf YouTube reingespult und dann klicke ich mal drauf und dann sehe ich das Line-Up und kompletter Messi-Effekt, wenn der nicht steht, wenn der nicht spielt, dann mache ich wieder aus. Dann denke ich mir, dann ist mir auch egal.
Also ja doch, das ist ja bei vielen so. Also bei auch vielen Spielen, wo Messi nicht kickt, dann schalten ja auch viel weniger Leute im Fernsehen an.
Aber warum spielt er in letzter Zeit? Ist der verletzt oder was hat er?
Also die letzten Spiele hat er nicht gespielt, weil er nominiert war für die argentinische Nationalmannschaft. Und aus der MLS werden jetzt nicht alle, also sind nicht so viele nominiert wie von anderen Ligen, dass sie Pause machen. Und das Spiel jetzt. Hast du nicht das Bild gesehen, wo er gechillt hat mit seinen Kindern beim Fußballspiel?
Das heißt, der ist im Urlaub.
Der hatte frei, ja.
Entschuldigung. Ja, mein Spieler der Woche ist ein alter Bekannter der Bundesliga, und zwar Marcus Thuram. Oh. Weißt du warum?
Weil Inter krank gegen AC Mailand gewonnen hat.
Inter hat weltüberragend 5-1 gegen AC Mailand gewonnen, mit einem wirklich, wirklich sehr, sehr sehenswerten Tor von Thuram. Also wer das noch nicht gesehen hat, schaut es euch an. Sehr, sehr gutes Spiel. Hannes, da muss man an der Stelle sagen, freuen wir uns riesig, dass wir uns für Inter-Karten entschieden haben, oder?
Ja, sehr. Vielen Dank an der Stelle nochmal.
Wir machen nämlich, Hannes hat zum Geburtstag einen kleinen Ausflug mit uns Kumpels bekommen nach Mailand, und wir gehen zu Inter ins Stadion. Und da freuen wir uns vor dem Hintergrund natürlich schon sehr drauf. Deshalb muss man sagen, Marcus Thuram, mein Spieler der Woche. Und ich würde sagen, das war auch Dreierkette VBH bzw. VH für die Woche. Nächste Woche hoffentlich wieder mit Brian. Er fehlt mir ein bisschen.
Wenn Brian und ich zusammen aufnehmen, dann sind wir BH.
Und mit diesem Gag wollen wir dann die Woche abschließen. Auf diesen Witz hat Hannes jetzt hier volle 64 Minuten gewartet, dass er den machen kann. Jetzt ist das schon wieder so eine lange Folge geworden. Warum verquatschen wir uns denn immer so?
Ja.
Hannes muss jetzt eh wieder arbeiten. Der war hier eben nur halb anwesend, bis es um seine blöden The Best Nominee ging.
Aber The Best ist interessant. Nee, Scherz. Mir hat es ultra Spaß gemacht, weil, aber ich muss auch sagen, ich vermisse Brian sehr. Aber ich freue mich umso mehr, dass ich dich in weniger als 72 Stunden hier in Washington begrüßen darf.
Yo, yo, yo. Ich mache mich übermorgen auf den Weg über den großen Teich, und dann sehen wir uns in den USA, und vielleicht kriegen wir sogar eine Folge hin mit uns beiden aus den USA. Das würde uns natürlich alle sehr freuen. Und bis dahin sagen wir vielen, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Schaut auf unsere Website vorbei, den Link findet ihr in unserer Insta-Bio. Da ist auch wieder eine wunderschöne Kolumne dabei über den DFB. Dann schaut doch allgemein gerne bei Insta vorbei. Und was sollen sie nochmal machen jede Woche, Hannes?
Uns auf Spotify folgen und uns nach ein paar gehörten Folgen auch bewerten.
So sieht's aus. Dann sage ich wie jede Woche, das soll es für diese Woche gewesen sein. Und bedanke mich bei dir, Hannes, und ein herzliches Tschüss, ciao.
Adios.